Wir haben ja bisher in den Predigten, wo ich bei euch war, vor allen Dingen darüber nachgedacht, wie die Jünger zu Jesus gekommen sind, wie sie ihr Leben mit Jesus vertieft haben, wie sie gewachsen sind und welche Schritte es auf diesem Weg mit Jesus gab. Diese Predigtreihe haben wir abgeschlossen im September. So ist für mich die Frage gewesen, wie machen wir weiter? Ich möchte in den nächsten Predigten einfach ein paar Texte aus dem Alten Testament mit euch anschauen. Ein Streifzug durchs Alte Testament. Manche der Bibeltexte werden bekannt sein, wo ich versuchen werde, einen neuen Aspekt mit euch zu finden. Manche werden vielleicht auch nicht so bekannt sein. Und vielleicht auch Bibeltexte, die wir normalerweise kaum lesen oder wenn wir zum Beispiel mal die Bibel durchlesen am Stück, wo wir vielleicht nicht viel damit anfangen können. Mit einem dieser Bibeltexte möchte ich heute mit euch beginnen. 1. Mose 9. 1. Mose, Kapitel 9. Die Predigt übrigens war eine der Prüfungspredigten für exegetisch Predigen, das Fach in Bogenhofen. Hat mir sehr Freude gemacht bei der Ausarbeitung. 1. Mose 9, ab Vers 20 möchte ich mit euch lesen. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham Kanaans Vater seines Vaters Blöße sah, sagte er seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Und er sprach weiter: Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Ein schwieriger Bibeltext. Einige Fragen, die sich stellen, wenn man es durchliest. Warum steht so ein Bibeltext in der Bibel? Was sollen wir denn bitte davon lernen? Warum hat Noah hier eine so harte Reaktion? Ist er nicht auch schuldig? Warum verflucht er hier seinen, und dann noch nicht mal seinen Sohn, sondern seinen Enkel? Sollen wir nicht segnen statt fluchen im Neuen Testament? Der Reihe nach. Versuchen wir den Bibeltext in seinem Kontext richtig zu verstehen und dann zu sehen, warum wir ihn in der Bibel finden. Wir befinden uns in der Zeit nach der Sintflut. Noah und seine Familie waren die einzigen, die gerettet worden sind. Über die Zeit vor der Sintflut lesen wir, dass das Dichten und Trachten der Menschen böse war von Anfang an. Und deswegen Gott über die Erde Gericht hält. Gericht durch die Sintflut, die kommt. Noah aber wird in seinen Augen gerecht empfunden. Und so wird in der Arche Noah seine drei Söhne und seine Schwiegertöchter gerettet. In Vers 20 lesen wir: Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Ackermann. Nun, wir können uns vorstellen, ein bisschen, wie die Erde nach der Sintflut aussah. Die Erde wird zerstört gewesen sein. Das heißt, im Grunde genommen wird es für Noah und seine Familie erstmal darum gegangen sein, am Leben zu bleiben. Könnt ihr euch vorstellen, wie eine Welt aussieht ohne Bäume? Kein einziger Baum. Man weiß heute, wenn Naturkatastrophen kommen, wie lange es ungefähr dauert, bis sich die Natur wieder erholt. Und es geht glücklicherweise recht schnell. Die ersten Gräser und so weiter, Blumen, wachsen schon in kurzer Zeit. Aber bis etwas wächst, was wirklich Früchte hervorbringt, ihr wisst, wie lange es bei Bäumen dauert, Noah und seine Familie werden lange Zeit ums Überleben gekämpft haben. Auch, ich denke, dass sie in der Arche Getreidekörner dabei gehabt haben, dass sie gleich angefangen haben mit dem Aussehen, aber eben, es dauert alles eine Zeit. Aber dann lesen wir hier, dass Noah, der Ackermann, einen Weinberg pflanzte. Nun, ich glaube, so viel wissen wir auch. Wann pflanzt man denn einen Weinberg? Wenn man gerade so schauen muss, dass man über die Runden kommt, pflanzt man dann einen Weinberg, wenn man ums Überleben kämpft? Nein. Ein Weinberg pflanzt man, wenn man eigentlich genug zu essen hat und wenn man jetzt noch ein bisschen Luxus haben möchte, oder? Das heißt, wenn wir das hier lesen, dass er einen Weinberg pflanzte, dann bedeutet das, dass es einige Zeit schon gewesen sein muss. In der Zwischenzeit haben sie genügend Essen. Es geht nicht mehr ums Überleben. Warum pflanzt Noah einen Weinberg? Habt ihr mal drüber nachgedacht? In Vers 28 und 29 lesen wir, Noah aber lebte nach der Sintflut 350 Jahre. 350 Jahre nach der Sintflut. Warum das so etwas Besonderes ist, könnt ihr euch das vorstellen? Noah war der Einzige, zusammen mit seiner Frau, der Einzige seiner Generation. Könnt ihr euch das vorstellen? 350 Jahre lang und ihr seid die Einzigen in eurem Alter? Manchmal, wenn ich ältere Geschwister besuche, dann höre ich, dass sie traurig sind, weil sie sagen, ich bin allein übrig geblieben. Meine Geschwister sind gestorben. Meine Freunde sind gestorben. Es gibt keinen mehr in meinem Alter. Können wir uns vorstellen, was es für Noah bedeutet? Lesen wir weiter. Und da er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Kleines Fenster, wenn in der Bibel das Wort Wein steht, zumindest bei Luther, muss man immer genauer lesen, was damit gemeint ist. Denn im Alten Testament und im Neuen Testament ist es nicht anders, gibt es drei Worte, die mit Wein übersetzt werden bei Luther. Und das Problem ist, dass alle drei Worte sowohl unvergorenen Traubensaft als auch vergorenen Wein, also Alkohol, bedeuten können. Das Wort an sich gibt uns keine Hilfe, was gemeint ist. Selbst wenn da steht starkes Getränk an anderen Bibelstellen, muss es keine alkoholisierte Form sein. Denn starkes Getränk haben wir heute teilweise auch noch, nämlich Sirup. Sirup ist nichts mit Alkohol, also muss nicht Alkohol haben, bedeutet einfach nur, es ist stark konzentriert. Und wenn ich Wasser dazu gebe, dann ist es wieder ein normaler Traubensaft. Das kann auch starkes Getränk meinen. Es kann auch alkoholisiertes meinen, aber es kann auch unvergoren bedeuten. Und das ist die Schwierigkeit in der Bibel. Luther hat es sich leicht gemacht, er hat überall Wein geschrieben. Wir haben heute damit zu kämpfen. Weil eben nicht überall, wo Wein da steht, auch Alkohol drin ist. Sondern der Kontext muss immer schauen, worum geht es. Nun, hier ist der Kontext relativ leicht, denn es geht weiter, ward er trunken. Und das ist schon ein Anzeichen dafür, was er hier getrunken hat. Wobei auch dieses Wort ist nicht ganz leicht, denn es kann auch einfach nur satt getrunken meinen. Also es kann auch nur meinen, du hast so viel getrunken, dass du einfach, so wie man satt ist vom Essen, so kann man auch satt vom Trinken sein. Hier allerdings im Kontext ist es deutlich, dass es nicht so ist. Wenn Noah dann nackt in seinem Zelt aufgedeckt ist, dann soll hier ausgesagt werden, Noah hatte einen Rausch. Noah hat keinen Traubensaft hier getrunken, sondern Noah hat definitiv Alkohol getrunken. Und das macht es schon ein bisschen schwierig. Wieso trinkt Noah, der vorher als gottesfürchtig gesehen wird, wieso trinkt er Alkohol? Weiß er nicht, dass das nicht gut ist? Vielleicht hat Noah ja von Studien gehört, dass ein wenig Wein gesund sei. Dieses Fenster ganz kurz geöffnet und gleich wieder geschlossen. Es stimmt, man kann in der modernen Literatur Studien finden, die sagen, ein wenig Alkohol ist gut fürs Herz. Wer bei Tim Riesenberger gut aufgepasst hat und nicht nur dort, der weiß auch den medizinischen Hintergrund vorher. Es gibt bei Franzosen zum Beispiel einen kleinen Vorteil, was die Gesundheit des Herzens angeht, was darauf geschoben wird, dass sie eben regelmäßig Wein trinken. Und das wurde auch in Studien bestätigt. Das Problem dagegen ist aber, dass die negativen Folgen des Alkohols für andere Körperteile wie Gehirn und Leber wesentlich schlimmer sind und auch für Magen als die Vorteile des Weins. Außerdem liegen die Vorteile nicht im Alkohol, also nicht im vergorenen Wein, sondern genauso im Traubensaft. Also, wenn wir Traubensaft trinken, haben wir das Gute für unser Herz. Ich verweise an den Robert, er kann euch dann noch die genauen Inhaltsstoffe sagen, um die es geht. Die erspare ich mir jetzt, denn ich bin Theologe. Und Alkohol, egal in welcher Form und in welcher Menge, ist negativ. Wer schwanger ist, der weiß es genau. Also zu einer Schwangeren sagt man auch nicht, trink jeden Tag ein bisschen Wein, ist gut fürs Kind, sondern da wissen wir es. Okay, Fenster gleich wieder zu. Es ist klar vom Kontext, dass auch die Bibel Alkohol ablehnt. Vom Kontext, auch hier muss man schauen, es mag Bibeltexte geben, wo wir denken, tun die nicht ein bisschen Alkohol auch positiv darstellen. Denkt an Timotheus, wo Paulus sagt, nimm auch ein wenig Wein für deinen Magen. Aber wir haben als Adventgemeinde dankbarerweise eine Auslegung, also eine Hermeneutik der Bibel, wie verstehe ich die Bibel, die uns hilft, damit umzugehen. Nämlich, wir sagen, die gesamte Bibel ist vom Heiligen Geist eingegeben. Es gibt keinen Bibeltext, der einander widerspricht. Wir brauchen die ganze Bibel, das heißt alle Bibeltexte zu einem Thema, und wir gehen von den leicht verständlichen Texten hin zu den schwer verständlichen Texten. Gibt es leicht verständliche Texte, die eindeutig von Alkohol sprechen und Alkohol ablehnen? Ja, Sprüche, sieh den Wein nicht an, wie er so schön im Glase ist, denn er geht gut ein, aber dann fühlst du dich, wie wenn du auf dem Mastkorb oben bist und schwingst, weil dir schwindlig wird und so weiter. Das heißt, wir haben eindeutige Bibeltexte, die alkoholischen Wein ablehnen. Und wenn der Heilige Geist wirklich der Autor der Bibel ist und sich kein Bibeltext widerspricht, dann bedeutet das, dass es auch keinen anderen Bibeltext geben kann, der von alkoholischem Wein positiv spricht. Und das müsste man im Detail dann mal studieren, aber ich bin der festen Übermeinung, das ist so. Es gibt keinen Bibeltext, der eindeutig alkoholischen Wein meint und ihn empfiehlt. Deswegen sind wir hier mit unserer Einstellung als Adventgemeinde, die wir von unseren Gliedern mit der Taufe auch das Versprechen erwarten, keinen Alkohol zu trinken, auf biblischer Basis. Nicht auf viel zu strenger Basis, wie manche meinen, sondern eindeutig auf biblischer Basis. Aber das ist jetzt nicht das Thema, wie wir mit Alkohol umgehen. Wir sind bei Noah und damit, dass er Wein trank und trunken lag im Zelt aufgedeckt. Nun, manche sagen, okay, der Noah, der hat nicht gewusst, was er hier macht. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, dass der Noah vergorenen Wein hatte, nicht gemerkt hat, dass er vergoren ist und so viel davon getrunken hat, bis er dicht war? Ich kann es mir nicht vorstellen. Denn zumindest ich als jemand, der in seinem Leben nie Alkohol getrunken hat, hat in den Phasen, wo ich was vorgesetzt bekommen habe, wo was drin war, es gemerkt. Und zumindest aus meiner Sicht, wo ich alkoholischen Wein nicht gewöhnt bin, schmecken tut er ja auch nicht. Sag ich persönlich jetzt mal, mag jemand anders sehen. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn Noah es gewusst hat, warum hat er es dann getan? Nun, ich habe vorhin gerade gesagt, 350 Jahre lang hat Noah nach der Sintflut gelebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß nicht, wann seine Frau gestorben ist. Ich kann mir vorstellen, dass zu dieser Zeit hier, der Bibeltext sagt nichts darüber, aber ich kann mir vorstellen, dass seine Frau auch schon nicht mehr am Leben war. Wie könnte er sonst alleine im Zelt aufgedeckt liegen, ohne dass es jemand mitbekam? Im Normalfall hatten die Kinder dann, wenn sie selbstständig waren, eigene Zelte. Es war also sein Zelt. 350 Jahre lang, kein anderer im gleichen Alter. Und dann kommt noch was dazu. Habt ihr es schon mal gehabt, dass ihr eine große Aufgabe gehabt habt? Dass es irgendwas gab, wo ihr eine besondere Rolle gespielt habt? Wo die Leute auf euch gesehen haben? Und habt ihr es dann erlebt, dass diese Aufgabe vorbei ist? Entweder ihr seid in Rente gegangen, oder aber die Kinder haben das Haus verlassen und irgendwann wird es still und keiner kümmert sich mehr um euch. Keiner schaut auf euch. Die Kinder leben ihr eigenes Leben, haben von eurem Rat mehr oder weniger nicht mehr so eine gute Meinung und plötzlich seid ihr alleine. Können wir uns vorstellen, wie es Noah gegangen sein muss? Können wir uns vorstellen, wie es Noah gegangen sein muss? Niemand mehr in seiner Generation? Die Sintflut ist lange vorbei. Seine Aufgabe zu predigen und die Menschen überzeugen ist lange vorbei. Predigen würde er gerne noch, aber seine Kinder hören ihm nicht mehr zu. Der Alte, was der zu sagen hat. Können wir uns vorstellen, wie es Noah ging? Ich bin überzeugt davon, auch wenn es im Bibeltext nicht drin steht, dass Noah wusste, was er tut. Ein bisschen Wein lässt die Sorgen vergessen. Kennt ihr dieses Wort? Ich kann mir vorstellen, dass Noah am Anfang den Weinberg gebaut hat, um Luxus, Traubensaft zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang gar nicht seine Absicht war. Ich kann mir vorstellen, dass es nie seine Absicht war, betrunken zu sein. Aber so nach und nach, keiner hört ihm zu, jeder sagt nur, ach, das ist doch von gestern, was du sagst, dass Noah irgendwann, als es passiert, dass der Traubensaft ein wenig zu lange steht, dass er ihn halt nicht wegschüttet, sondern dass er ein wenig Wein trinkt. Und dass er langsam merkt, wie der Wein ihm hilft, die Sorgen zu vergessen und das Leben zu genießen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch lange Zeit gut ging. Und es vielleicht keiner gemerkt hat. War ja nur für ihn persönlich, kriegt ja keiner mit. Das Leben kann eh keiner nachvollziehen, wie es ihm geht. Keiner kann ihm helfen. Und deswegen ist das so ein kleines Mittel, um seiner Seele ein bisschen Wohltat zu geben. Aber irgendwann läuft es aus dem Ruder. Und irgendwann kommt es zu diesem Tag, wo er mehr trinkt. Vielleicht, weil die Sorgen größer waren. Vielleicht auch, weil, wie es so ist, je mehr man trinkt, desto geringer auch die Willenskraft wird. Und irgendwann erliegt er der Versuchung und trinkt, so viel er trinken kann. Vers 22. Als nun Ham Kanaans Vater seines Vaters Blöße sah, sagte er's seinen Brüdern draußen. Irgendwann wird Ham sich gefragt haben, wo ist er denn? Ist ja immer so, wenn man die Väter braucht, dann sagen mir auch meine Eltern, dann, wenn man Anliegen an sie hat, dann meldet man sich. So wird es auch hier gewesen sein. Der Ham kommt in das Zelt seines Vaters, weil er ihn sucht und er sieht. Das Wort, das hier gebraucht wird für sehen, meint sehen. Es meint kein oberflächliches Drüberschauen, sondern es meint ein Sehen. Das heißt ein Hinsehen. Noah liegt nackt im Zelt. Er hat sich selber nicht mehr unter Kontrolle und er kann in dieser Situation nichts tun, um seine Ehre wiederherzustellen. Aber Ham kommt herein und er sieht, was geschieht. Das bedeutet, Ham erfasst genau die Situation, die da ist. Schau mal einer an. Der, der uns immer sagt, was wir tun sollen. Der, der immer ein gutes Vorbild für uns ist, der sich immer so als der Heilige darstellt. Schau ihn dir an. Der, der uns verbietet, Spaß zu haben im Leben. Der, was hat er getan? Der immer so fromm ist, der anderen predigt, der anderen ins Gewissen redet. Schau ihn dir an. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Du bist auch nicht besser. Und in Zukunft kannst du sagen, was du willst. Du bist für mich gestorben. Und er geht zu seinen Brüdern und erzählt es ihnen. Können wir jetzt verstehen, warum Noah so reagiert, als er es später erfährt? Was Ham hier tut, ist nicht nur zu erzählen, guckt mal, müsst ihr euch mal anschauen, unser Vater liegt nackt im Zelt, sondern nein. Was er seinen Brüdern sagt, ist, dass es mit der Glaubwürdigkeit des Vaters nun vorbei ist. Dass sie ein für alle Mal den Alten begraben können. Aber bevor wir darüber nachgehen, wie reagieren wir? Wie reagieren wir, wenn Menschen in Vertrauenspositionen, die über uns stehen, Fehler begehen? Wie reagieren wir, wenn wir vielleicht den Geburtstermin unseres ältesten Bruders, unserer ältesten Schwester mit dem Hochzeitstermin unserer Eltern zusammenbringen? Wie reagieren wir, wenn wir merken, wie unsere Eltern andere belügen? Wie reagieren wir, wenn der Prediger bei einem überraschenden Besuch eines Gemeindegliedes einen Schwips hat? Wie reagieren wir, wenn einer der Lehrer an unseren adventistischen Schulen seinen Führerschein verliert wegen Raserei? Wie reagieren wir, wenn Menschen, die ein Vorbild sein sollen, Fehler machen? Haben wir nicht ein Recht, das öffentlich zu machen? Haben wir nicht ein Recht darauf, entrüstet zu sein? Haben wir nicht ein Recht darauf, anderen zu zeigen, was für schlechte Menschen das sind? Wir spüren im Text, dass Hams Verhalten nicht okay ist. Aber wenn wir ehrlich sind, merken wir vielleicht auch, dass diese Seite Hams in uns auch da ist. Wie geht es weiter? Vers 23, da nahmen Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen. Die Reaktion von Sem und Japhet unterscheidet sich von Ham. Wir merken hier eines ganz bewusst. Der Sinn, was sie tun, sie gehen rückwärts ins Zelt, haben eine Decke in der Hand, um die Schande ihres Vaters zuzudecken. Sie tun das, damit sie seine Blöße nicht sähen. Das heißt, Sem und Japhet erkennen durch das, was Ham sagt, genauso die Situation. Auch ihnen ist sofort bewusst, was der Hintergrund hier ist. Und sie sind betroffen. Sie spüren die Schmach. Sie wissen, was es für ihren Vater bedeutet. Damals, wir wissen nicht, wie weit es nach der Flut ist, aber eben, ich denke, es ist einige Zeit vergangen, weil man einen Weinberg nicht von Anfang an pflanzt. Die Großfamilie kann schon sehr, sehr viele Mitglieder betragen haben. Das heißt, es ist wirklich eine Schmach für Noah. Und was machen seine beiden Söhne? In dieser Situation, wo Noah chancenlos ist, wo er keine Möglichkeit hat, sich selber zu verteidigen, in dieser Situation treten sie für ihren Vater ein. Sie schweigen es nicht tot. Sie tun nicht einfach so, als sei nichts geschehen. Sie sagen nicht, das ist mir egal, ich habe damit nichts zu tun. Es ist nicht meine Verantwortung. Sondern nein, sie sehen ihre Verantwortung. Sie nehmen eine Decke und sie gehen rückwärts ins Zelt, weil sie nicht sehen wollen. Sie wollen die Scham ihres Vaters nicht ausnutzen. Sie wollen nicht, dass ihr Vater in ihren Augen seine Autorität verliert, sondern sie wollen, dass weiterhin ihr Vater ihnen in die Augen schauen kann und weiterhin Autorität über sie haben kann. Deswegen machen sie sich Mühe. Es ist umständlich. Vielleicht sind sie gestolpert, als sie rückwärts ins Zelt gehen. Es ist kein Vergnügen. Es ist nicht der leichteste Weg. Aber es ist ihr Anliegen, die Ehre ihres Vaters vor anderen und vor sich selbst zu schützen. Wie gehen wir mit der Sünde von Leuten in Führungspositionen um? Haben wir ein Recht, es zu publizieren? Haben wir ein Recht, es öffentlich zu machen? Oder decken wir Sünde zu? Und wenn ich formuliere, decken wir Sünde zu, dann meine ich nicht, den Mantel des Schweigens darüber auszubreiten. Übrigens, wie wir gerade merken, diese Worte haben ihren Ursprung in dieser Geschichte. Sünde zudecken bedeutet nicht, sie zu verschweigen, aber bedeutet, den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, ihre Ehre zu bewahren. Keinen eigenen Vorteil für uns aus dem Fehler anderer herauszuschlagen. Keine Machtspiele zu tun. Und Sem und Japhet sind bereit dazu. Vers 24, als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Und sprach weiter: Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Japhet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Dieser Bibeltext ist oft für die Sklaverei hergenommen worden. Die Nachkommen Hams, Kanaans, die Farbigen, und Sem und Japhet, die Weißen. Und es ist doch schon biblisch vorhergesagt, dass die Farbigen Knechte sein sollen. Ich finde es schön, dass wir als Adventgemeinde auch hier eine Hilfe haben. Wenn ihr nachschaut, was Ellen White in Patriarchen Propheten schreibt, dann schreibt sie, dass das, was Noah hier tat, kein Fluch war aus einem verletzten Stolz. Dass er nicht festgeschrieben hat, was für seinen Sohn und seinen Enkel gelten sollte, sondern dass Noah erkannte, was der Charakter war. Und er wusste, dass Ham, und dieser Charakter zog sich besonders in seinem Sohn Kanaan gezeigt hat, Autoritäten generell nicht achtete. Ham wollte sein eigener Herr sein. Ham wollte selber entscheiden, wie er lebt. Und Autorität weder von Noah noch von Gott hat er gelten lassen. Und es war dieser Charakterzug, den Noah sieht. Und weswegen Noah weiß, dieser Charakterzug, wenn man nicht bereit ist, sich selber was sagen zu lassen, dass dieser Charakterzug nicht zum Ziel führen wird, sondern dass Kanaan und seine Nachkommen, wo sich dieser Charakterzug weitergibt, dass sie in ihrem Leben scheitern werden. Und er sah aber auch, was bei Sem und Japhet dahinter stand, dass in ihrem Herzen die Autorität vor ihm und auch vor Gott lebendig war, dass sie bereit waren, sich etwas sagen zu lassen, dass sie bereit waren, sich nach dem zu richten, was Noah sagte. Und er wusste, dass dieser Charakterzug auch auf ihre Beziehung zu Gott zutrifft. Und dass deswegen auch in ihrer Beziehung zu Gott sie sich etwas sagen lassen und sie Gottes Geboten gehorsam sein werden. Und er sah, dass dieser Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber ihrem Leben Segen bringen wird. Insofern war es kein Fluch, der das Schicksal seiner Söhne vorherbestimmt hat, sondern es war einfach die Erkenntnis, was der Charakterzug in seinen Söhnen für Früchte bringen wird. Es war weiterhin die Möglichkeit seiner Söhne, darauf zu reagieren, sich zu verändern. Aber er wusste, wenn es so weitergeht, dann wird es diese Frucht tragen. Und später, die Nachkommen Sems waren Abraham, waren David und schließlich Jesus. Menschen, die bereit waren, den Willen Gottes zu tun. Die bereit waren, selber gehorsam zu sein. Und die Nachkommen Japhets hatten Segen. Wir sind die Nachkommen Japhets. Wir haben Segen aus dem, was die Nachkommen Sems biblisch gesehen gläubig getan haben. Wie gehen wir mit Sünde von Menschen um, die Gott in übergeordnete Positionen gesetzt hat über uns? Wie gehen wir mit der Sünde unserer Eltern um? Wie gehen wir mit Sünde der Gemeindeleitung um? Zeigt sich in unserem Umgang die Rebellion gegen Autoritäten? Dass wir froh darüber sind, dass sie gefallen sind, weil es uns ja die Rechtfertigung gibt, auch so zu leben? Gibt es uns vielleicht sogar Macht über sie, dass wir sagen können, du brauchst gar nichts mehr sagen, denn ich weiß da etwas in deinem Leben. Und wenn du nicht das tust, was ich sage, dann werden es andere noch erfahren. Wenn das der Fall ist, dann zeigt sich in uns letztlich auch ein Wunsch nach Unabhängigkeit, auch gegenüber Gott und seinen Geboten. Dann zeigt sich der gleiche Aufstand gegen Autorität, wie er auch in Luzifers Herz war. Die Alternative: Wir brauchen Liebe zu Gott. Wir brauchen den Wunsch, so zu sein wie er. Letztlich, derjenige, der die höchste Autorität über unser Leben ist, ist Gott. Und es ist wichtig, dass wir seine Autorität achten. Aber die Bibel macht uns auch klar, dass Gott seine Autorität an andere Menschen weitergegeben hat. Ehret Vater und Mutter, auf dass ihr lange lebet in dem Lande, das euch der Herr gegeben hat. Auch wenn wir erwachsen sind, ist der Umgang mit unseren Eltern ein Zeichen dafür, wie wir zu Gott stehen. Deswegen macht uns die Sünde von Menschen in Vertrauenspositionen, in uns übergeordneten Positionen betroffen. Trauern wir über diese Sünde, genauso wie Gott darüber trauert, sind wir bereit, Sünde zuzudecken. Zuzudecken im biblischen Sinn. Was sagt Jesus in Matthäus 18? Geht hin. Rede mit ihm. Das Ende des Jakobusbriefes. Wenn du hingehst und mit deinem Bruder redest und du gewinnst ihn, dann errettest du ihn von dem Feuer. Wir sind aufgerufen, persönlich mit Menschen zu reden, aber nicht öffentlich die Fehler anderer Menschen deutlich zu machen. Sünde zudecken im biblischen Sinn macht Arbeit, weil es bedeutet, dass ich weder es anderen bekannt mache, und in jedem von uns liegt dieser Drang, anderen interessante Dinge erzählen zu wollen. Es bedeutet aber auch nicht einfach zu sagen, ach, ist mir egal, ich habe keine Verantwortung, sondern dass ich meine Verantwortung sehe. Sind wir bereit, für das Wohl anderer unpopulär zu sein? Sind wir bereit dazu, Gott die Ehre zu geben, indem wir die Fehler nicht vor anderen Menschen ausbreiten? Es bedeutet nicht, es totzuschweigen, sondern es bedeutet, Gottes Ehre und die Ehre des Menschen nicht in den Dreck zu ziehen. Wenn wir Jesus in Johannes 8, Vers 8 lesen und den Kommentar Ellen White dazu, dann hat Jesus die Sünden seiner Ankläger gekannt, aber er hat sie nicht öffentlich gesagt. Sondern hat sie in den Sand geschrieben, damit sie ihre Schuld lesen konnten. Ich denke, wenn wir den Bibeltext sehen, dann merken wir, was Gottes Wunsch auch für uns ist. Wie Gottes Wunsch ist, wie wir gerade auch in der Gemeinde damit umgehen. Und es geschieht uns so leicht, dass wir das sagen, was Menschen hören wollen. Ich wünsche mir, dass bei mir persönlich der Charakterzug vorhanden ist, den Noah hier bei Sem und Japhet gutheißt. Ich wünsche mir, dass ich bereit bin, Gottes Autorität zu achten. Und dass ich bereit bin, die Autorität, die er Menschen anvertraut hat, auch zu achten. Ich wünsche mir, dass ich die Ehre anderer Menschen herstelle und sie nicht in den Schmutz ziehe. Ich wünsche mir, dass da, wo Satan über einen Menschen triumphiert und ihn zur Sünde verleitet, dass ich es nicht noch größer mache, sondern dass ich Gottes Heil suche, dass ich das Gute wiederherstelle. Dass ich das Gute und Wohlgefällige in anderen Menschen stärke und selber dafür kämpfe. Und ich ermutige euch, diese Entscheidung auch zu treffen. Koste es, was es wolle. Amen.